Ich sag mal, der erste und wichtigste Punkt für mich in der familieninternen Nachfolge ist erstmal die eigene Klarheit und das gegenseitige Verständnis zu schaffen, auch wenn man meint, sich zu kennen.
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen. Tim Richter ist auch sehr im Thema Nachfolge eingebunden. Nicht wie wir in der externen Nachfolge, sondern vorwiegend in der Familiennachfolge. Tim Richter aus Meppen, stell dich doch kurz vor.
Ja, erstmal vielen Dank, Timo, dass ich heute hier sein kann. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, je nachdem, wann das hier gehört wird. Mein Name ist Tim Richter. Ich bin 42 Jahre, zwei Kinder, wohnen im wunderschönen Meppen. Muss dazu sagen, ich bin ein zugezogener Meppener, gebürtiger Mönchengladbacher. Aber der Familie wegen dann nach Meppen gezogen. Genau, so viel zu mir. Was mache ich? Hast du ja schon gesagt. Ich bin Experte für das Thema Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen und Transformation in Familienunternehmen. Ich begleite die klassischen deutschen Familienunternehmen eben in der internen Nachfolge. Das heißt, wenn Kinder oder andere Familienmitglieder das Unternehmen weiterführen sollen, aber auch wenn Mitarbeiter das Unternehmen weiterführen sollen. Da kann man sich jetzt darüber streiten, ob das eine interne, eine externe Nachfolge ist. Ich sage immer, das ist sowas dazwischen. Aber zum Teil näher an der internen Nachfolge dran gelagert als an der externen Nachfolge, auch wenn man das manchmal nicht ganz trennscharf ist.
Ja, ich glaube schon, das kann man wirklich als interne Nachfolge bezeichnen. Beide Parteien kennen sich schon langjährig, wissen über die Stärken und Schwächen und das ist schon ein bisschen anders gestrickt, als wenn ein MBE von außen, sonst ein sogenannter Existenzgründermanagement bei Ihnen von außen reinkommt und man dann jemanden benötigt, der auch eine Moderation vornimmt. Und Familiennachfolgen finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Wir machen das eigentlich nicht. Ich glaube, es sind auch von der Intention der beteiligten Personen und auch von den Emotionen der beteiligten Personen doch schon große Unterschiede zwischen interner und externer Nachfolge. Aber jetzt, warum hast du dich gerade für interne Nachfolgen entschieden? Warum brennst du so für das Thema? Wir haben uns ja schon öfter auch auf verschiedenen Veranstaltungen getroffen und dann hast du immer so ein Funkeln in den Augen, wenn du davon sprichst. Was findest du so toll daran?
Also sehr gut, dass das Funkeln funktioniert und von anderen bemerkt wird. Nein, Spaß beiseite. Wenn du erlaubst, dann muss ich vielleicht in zwei, drei Sätzen weiter ausholen, damit da ein Schuh draus wird. Ich muss ein paar Jahre zurückgehen. Ich fange mal bei meinem Vater an. Mein Vater war früher Leiter Elektronikfertigung von einem großen Maschinenbauer. Und in den 80ern, Anfang der 90er, gab es ja so einen großen Trend mit Profit Center und ne, alles, was nicht zum Kerngeschäft wird, wird ausgelagert. Das hat er mit der Elektronikfertigung gemacht. Das hat so gut funktioniert, dass man ihm ein paar Jahre später angeboten hat, sich damit zu verselbstständigen oder beziehungsweise Teil zu verselbstständigen. Und dann hat er sich mit zwei anderen Kollegen aus dem Unternehmen zusammengetan und im Zuge von Management Buyout haben die sich teilverselbstständigt. Nochmal ein paar Jahre später hat man gesagt, so, habt ihr nicht Interesse, Anteile an dem Unternehmen zu kaufen? Hatten die drei. Und das ist dann über die nächsten Jahre hat sich so weit entwickelt, dass dann 49% der Anteile bei, in Anführungszeichen, unseren Vätern bei den drei Gründern lagen und 51% bei der alten Mutter. Und Anfang der 2000er Jahre, Anfang Mitte der 2000er Jahre ist die ehemalige Mutter dann auf die drei zugekommen. Und hat sich erkundigt, ob Interesse besteht, die verbleibenden 51% zu kaufen. Was die drei natürlich sofort bejaht haben. Und wie das dann so ist, man denkt drüber nach, okay, wir machen das, wir gehen mal zur Bank, fragen, ob wir Geld haben können. Und dann sitzt der Banker vor einem und sagt, ja, meine Herren, die Zahlen sind super, wir würden das gerne alles finanzieren. Aber die sind ja so alle Mitte, Ende 50, teilweise Mitte 60 oder Anfang 60. Wie sieht's denn mit der Nachfolge aus? Und die drei guckten sich dann an und mein Vater sagte, ja, also mein Sohn studiert BWL, der macht das weiter. Der andere sagte, mein Sohn ist ein Ingenieur, der macht das weiter. Und der dritte sagte, mein Sohn ist gelernter Steuerberater, der macht das auch weiter. Nur wussten wir zu dem Zeitpunkt davon noch nichts, dass wir das weitermachen werden.
Ja.
Also wir sind, ich sage immer so scherzhaft, klassischerweise an die Bank verkauft worden als Nachfolger. Irgendwann hat mein Vater schon mal mit mir darüber gesprochen. Da war ich aber, keine Ahnung, 16, 17, keine Ahnung, in Drehung muss ich gewesen sein. Ich habe sofort gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe auch immer die Eingrenzung gemacht, wenn ich dann meinen Traumjob in New York habe, ob ich dann zurückkomme in die Heimat. Fragezeichen. War für meinen Vater aber prinzipiell okay. Das hat der Bank auch so gereicht, um die Finanzierung zu machen. Nichtsdestotrotz habe ich schon ab dem Zeitpunkt angefangen, mich mit dem Thema Nachfolge auseinanderzusetzen, weil ich da schon so das leise Bauchgefühl hatte, na, so ganz einfach wird so ein Prozess nicht. Schon nicht mit deinem Vater und schon gar nicht, wenn dann doch zwei andere Familien mit drin sind. So ist es dann auch gekommen. Wir haben dann irgendwann die Nachfolge so auch angetreten. Das Einzige, was ich rückblickend sagen kann, das Einzige, was wir da an strukturierten Prozess gemacht haben, ist, dass wir als Söhne relativ früh Aufsichtsräte geworden sind. Also unsere Väter haben irgendwann aus der GmbH eine AG gemacht. Das hätte mit Änderungen oder eventuell kommenden Änderungen im Erbrecht, Klammer auf, die nicht gekommen sind, wäre die AG der bessere, unter Umständen die bessere Variante gewesen. Egal. Jedenfalls sind wir da mit 18, 19 bin ich Aufsichtsrat geworden. Mit dem Hintergrund, wir lernen das Unternehmen schon mal kennen, wachsen rein. Das war aber das Einzige, was wir in langfristiger Planung hatten. Ich habe damals schon immer gesagt, wir sollten uns nicht Unterstützung holen, uns dabei beraten und helfen lassen. Das ist nicht so auf Gegenliebe gestoßen und irgendwann kamen auch die Totschlagargumente, wir sind so speziell, uns kann eh keiner helfen. Und wir wissen es ja eh besser.
So. Ja. Ja.
Mit welchem Wozu hat das Ganze geführt? Also in den rund 2 bis 3 Jahren, in denen wir 3 Generationswechsel vollzogen haben, also jeweils Vater raus, Sohn rein, und dann zum Teil noch die Funktionsbereiche unter der Familien getauscht haben, haben wir so ziemlich jedes Fettnäpfchen und jeden Konflikt mitgenommen, die man sich vorstellen kann. Und es bedarfte dann erst eines schwarzen Freitages, in Anführungszeichen, nenne ich ihn. Da waren wir auch nur noch 2 Nachfolger, aber in der Zwischenzeit aus privaten Gründen einer von uns 3 ausgeschieden ist. Wo wir dann vor unseren 3 Vätern saßen, mein Kollege und ich, und gesagt haben, so, ihr habt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst uns endlich freie Hand und uns so arbeiten, wie wir wollen und haltet euch endlich raus. Oder ihr habt am Montag 2 Kündigungen auf dem Tisch liegen und sucht euch 2 neue Dumme oder einen neuen Dummen, der das für euch weitermacht. Es gab hitzige Diskussionen, aber wir sind spät Freitagabend auseinandergegangen mit dem klaren Commitment von unseren Vätern, ja, macht. Und ab da wurde die Nachfolge auch richtig gut. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann tatsächlich einstimmig in den 3 Inhaberfamilien nach 10 Jahren entschlossen, das war 2019, das Unternehmen zu verkaufen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was mache ich denn jetzt? Ja, und habe dann irgendwann festgestellt, ich habe mir jetzt über die letzten 10, 15 oder noch mehr Jahre so viel Wissen zum Thema Nachfolge draufgepackt. Ich habe die Höhen und vor allem auch die Tiefen so einer Nachfolge am eigenen Leib erlebt. Ich kenne die Perspektive eines Nachfolgers, ich kenne die Perspektive eines Geschäftsführers, ich kenne auch durch den Unternehmensverkauf, den wir selber gemacht haben, die Perspektive des Abgebenden. Und auch gerade des Übergangs danach, wo wir den auch einige Monate begleitet haben. Das wäre eigentlich in Anführungszeichen vergeudet, wenn man damit nichts macht. Und darüber bin ich zu dem gekommen, was ich heute mache. Und was mich heute antreibt, ist einfach wirklich meine eigene Expertise weiterzugeben und anderen Familienunternehmen dabei zu helfen, besser durch diesen Prozess durchzukommen. Weil wir mehrere Stellen bei uns im Prozess hatten, wo es fast gescheitert wäre. Und das ist zu schade, wenn wir durch unstrukturierte Nachfolgen mal den deutschen Mittelstand unnötig gefährden. Um das mal ein bisschen platter zu formulieren.
Ja, das finde ich schon, sagen wir mal, eine gute Vita, um das Thema, wie du es machst, anzugehen. Ich habe so ein bisschen ähnliche Erfahrungen. Wir haben früher, als ich im Steuerbüro angefangen habe, haben wir so ein bisschen auch interne Nachfolgen begleitet. Aber wie das beim Steuerberater so ist, das ist eher von der steuerlichen Sicht, aber auch mit Moderation. Also da gab es legendäre Gesellschaftersitzungen. Und später dann, als ich das Steuerbüro verlassen hatte und im Unternehmen in der Holding war, haben wir auch gekauft, verkauft. Und das prägt einen scheinbar. Irgendwie hatte ich richtig Bock auf das Thema und habe mich dann auch selbstständig gemacht. Da haben wir relativ gleiche Erfahrungen und wir sind natürlich dann allerdings in zwei verschiedenen Bereichen gelandet. Meinen Bereich kenne ich sehr gut, deinen Bereich rudimentär. Jetzt interessiert mich natürlich, wer sind denn deine Kunden? Größenordnung und Region, und ich glaube, danach sollten wir mal so auf deine Aufgabe eingehen, die du im Prozess jetzt wahrnimmst.
Gerne. Wer sind meine Kunden? Also ohne jetzt Namen zu nennen, Klassiker.
Also, vertraut nicht. Ich was bei dir
und auch bei mir. Referenzenrolle raus. Nein, tatsächlich, ich bin heute deutschlandweit unterwegs. Von Norddeutschland bis ins tiefste Bayern. Ostdeutschland ist ein bisschen schwächer bei mir besetzt. Aber ich sag mal so, die klassischen Ballungsgebiete Bayern, Bayern, Baden-Württemberg, Ruhrgebiet bis hoch nach Hamburg. Kunden sind die klassischen Familienunternehmen. So, also das kleinste Mandat, was ich habe, hat irgendwas zwischen 10 und 15 Mitarbeitern. Und das größte 400, 450 Mitarbeiter. Also dazwischen ist die Bandbreite. Ne? Und branchenmäßig, klar, ich komme in Anführungszeichen aus der Elektronikindustrie, aus dem Maschinenbau. Daher habe ich da eine gewisse Affinität. Aber ich bin tatsächlich branchenübergreifend. Ne? Also Maschinenbau, Elektronik, Baugewerbe, Dienstleistung, Handel, ist alles querbeet mit dabei. Gesundheit, Gesundheitsbranche.
Ja, das sind absolut die Überschneidungen in Größenordnung, in Branchen. Also wir gehen auch relativ agnostisch an die Sache ran, weil worum geht's hier? Ja, wir müssen Prozesse können. Und ob ich jetzt, oder für dich, klar, du kommst aus der Elektronikbranche, du kennst das Thema. Hast du vorhin auch gesagt, das Unternehmen ist so speziell, ja, da kann es keiner helfen, Aussage von Vorgängern. Und so ist es ja auch letztendlich. Wir können uns nicht anmaßen, das Unternehmen zu erklären. Das sollen die Gesellschafter und die Geschäftsführer machen. Die können das wesentlich besser, auch wenn wir überall, sagen wir mal, Kenntnisse in verschiedenen Branchen haben. Aber das sollen die machen. Genau, das stimmt.
Ja, und es kommt halt, wie du sagtest, ne, es kommt halt darauf an, dass man die Kenntnis von dem Prozess hat, genau, und von dem Menschen hat, worum es geht. Ne? Also klar, du wirst immer wieder haben, okay, das können wir so nicht eins zu eins machen, weil. Okay, dann diskutieren wir darüber, wie es bei euch passen könnte oder warum das so bei euch nicht geht. Aber ich sage auch mal, ich bin der nicht der Branchenexperte, sondern der Prozessexperte. Ne? Ich nehme beide Generationen an die Hand und ich führe euch Schritt für Schritt da durch. Das ist meine Aufgabe und nicht euch die Firma zu erklären. Natürlich können wir auch mal über eure Kennzahlen drüber gucken, wenn ihr wollt oder es nötig ist. Und ich kann euch meine Einschätzung dazu geben. Aber die letztendlichen Schlüsse müsst ihr daraus ziehen. Weil es ist euer Unternehmen und eure Branche.
Beide Generationen. Welche Generation ruft dich an? Die abgebende oder die übernehmende Generation?
Beide, aber die beide gleichzeitig in den meisten Fällen. Es ist tatsächlich eine gute Frage. Ich würde sagen, ich müsste das mal prozentual ausrechnen. Aber schon kommt häufiger die abgebende Generation auf mich, die Nachfolgegeneration auf mich zu als die abgebende Generation. Ich glaube, da besteht einfach generell eine höhere Offenheit, sich beraten zu lassen. Gerade bei so sensiblen Themen wie der familieninternen Nachfolge. Man steigt ja auch schon tief in das Familiengeflecht mit ein. Und es ist ja nicht nur so, dass wir über eine Nachfolge, Vermögensnachfolge, Eigentumsnachfolge reden, sondern wir reden ja über Familiendynamik. Wir kommen ja auch ganz schnell auf Themen wie Testament, Erbausgleich, wo wir mit Sicherheit gleich nochmal drüber sprechen werden, tiefer. Und das sind einfach sensible Themen. So, und da besteht prinzipiell meiner Wahrnehmung nach bei der nachfolgenden Generation eine höhere Grundoffenheit als bei der abgebenden Generation.
Kann das dann, wenn ich jetzt reingrätsche, ja, kann das denn auch damit zusammenhängen, dass vielleicht die nachfolgende Generation jünger ist, eher offen ist, auch Impulse von außen zu empfangen, während die Senioren, oftmals spricht man ja auch von Patriarchen, obwohl das ja langsam aber sicher doch zurückgeht, das Thema, dass die abgebende Generation gar nicht so ja empfangsbereit ist für Impulse, die von außen kommen.
Mit Sicherheit auch. Auf unsere Nachfolge würde ich das 1-2 so unterschreiben. Das waren auch die klassischen, zum Teil die klassischen Patriarchen bei uns. Wenn ich sage, nach dem Motto, wenn ich sage, das ist blau, dann ist das blau, auch wenn das rot ist. Ja. Und das keine Diskussion zu. Das ist genau das, was ich meinte. Also es besteht eine höhere Grundoffenheit bei der Nachfolgegeneration, sich Fachexpertise reinzuholen, beraten zu lassen. Wobei ich auch sehe, die abgebende Generation da sehr schnell offen für ist, wenn man einfach erklärt, wie der Prozess abläuft, was man macht und was die Vorteile davon sind. Ich sage auch gerne, also wenn man sich nochmal anguckt, wenn man auf den Punkt kurz zurückkommt, wer kommt zu mir, kann man das noch einen anderen Punkt unterteilen. 80-90% der Unternehmen, die auf mich zukommen, stecken auch schon mitten in der Nachfolge. Das sind dann so die klassischen Anrufe, Herr Richter, also wir sind schon so 2, 3, 5 Jahre in der Nachfolge. Mein Sohn, meine Tochter ist drin oder ich arbeite mit meinem Vater, mit meiner Mutter zusammen, je nachdem, wer anruft von beiden Generationen. Aber irgendwie sind wir gefühlt immer noch so weit wie an Tag 1.
Mhm.
So, das ist so der größte Teil. Dann gibt es davon vielleicht nochmal so die Eskalationsstufe, wo man sagt, wir sind immer noch an Tag 1. Und solange mache ich das nicht mehr mit, wenn das hier nicht mal alles irgendwie die Bühne geht, sonst schmeiße ich als Nachfolger hin oder der Senior sagt, sonst verkaufe ich den Laden. So, das ist nochmal die Eskalationsstufe dabei drauf. Die allerwenigsten, 20-10% der Leute, die zu mir kommen, sind vor dem Prozess. Die sagen so, wir möchten innerhalb der nächsten Jahre die Nachfolge angehen. Mein Sohn, meine Tochter soll reinkommen oder meine Mitarbeiter sollen das übernehmen. Und wir möchten uns gerne ab Tag 1 oder Stunde 0 beraten lassen, damit wir uns von vornherein vernünftig oder richtig, also richtig in Anführungszeichen, aufstellen und in den Prozess gehen. Und das ist leider der kleinste Teil.
Jetzt erinnere ich mich an unser Vorgespräch. Du hast mir dann von einem Unternehmen erzählt, eine Unternehmerin, die von ihrem Mann über ChatGPT so herausgefunden hat, wie läuft denn eine Unternehmensnachfolge und die das jetzt selbstständig machen will. Ich glaube, das ist auch so der klassische Ansatz von Menschen, die vielleicht dann irgendwann zu einem Berater gehen sollten. Weil klar, ChatGPT oder auch, wenn man es jetzt ohne ChatGPT macht, früher gab es das ja noch nicht, dann geht es dann anders mit Google oder was auch immer. Dann geht man in den Prozess rein und stellt aber irgendwann fest, dass es ja nicht nur um ja Fakten geht, sondern auch um weiche Themen. Wie spreche ich miteinander? Wie gehe ich auf die Wünsche des anderen ein? Ja, ChatGPT kennt dich nicht, kennt mich nicht und kennt auch unsere Eltern nicht. Und ich glaube, das sind so auch ganz, ganz wichtige Assets, die wir Menschen noch haben. Wir können uns sehr viel Informationen aus dem Internet rausholen, aber eine menschliche Komponente fehlt einfach.
Das ist tatsächlich so. Ich erinnere mich, viel unterschätzen die Komplexität und den Umfang von so einem Prozess, auch die Dauer. Dann muss man sagen, ja, 12 Monate, 24 Monate, dann habe ich die Nachfolge geregelt. Ja, das kann funktionieren, das kann gehen, aber das ist nicht der Regelfall. Ne? Also wenn man es auf der gesamten Zeitlinie sich anschaut. Und es wird einfach komplett von der Komplexität unterschätzt. Ich erinnere mich an ein Gespräch, jetzt wo wir drüber sprechen, fällt mir ein, das ist 3 Jahre, 4 Jahre her. Oder war es noch vor Corona? Ich weiß es gar nicht mehr. Manchmal verschwimmt die Zeitachse in der Vergangenheit auch so ein bisschen. Nachfolger, da habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema familieninterne Nachfolge und was so die größten Stolpersteine sind, wie man die vermeiden kann. Und dann kam ein Namenvortrag auf mich zu und sagte, ja, ist ja alles schön und gut, aber wofür brauche ich sie eigentlich? Wie meinen Sie das? Ja, also es ist ja, die Nachfolge der Familie, da kann man ja ganz normal miteinander reden, das ist ja alles, alles klar und mir wird nicht klar, wofür man einen Berater wie sie braucht.
Mhm.
Witzigerweise, vor einem Jahr rief der gleiche mich an und sagte, ja, ich weiß noch, was ich damals gesagt habe, aber wir müssen jetzt doch mal miteinander reden.
Ja, und was hast du ihm gesagt? Was machst du in den Prozessen? Welche Schritte muss man angehen?
Genau. Also ich entkoppel das jetzt mal von dem Beispiel. Also wie ich eben schon mal sagte, ich sehe meine Rolle tatsächlich, ich nehme beide Generationen an die Hand und führe die Schritt für Schritt durch die Nachfolge. Weil es kann nur zusammen gehen. Hier kommen auf einmal zwei Personen zusammen, die sich vielleicht vorher aus dem familiären Kontext kennen und jetzt im Firmenkontext kennenlernen. Und da sage ich auch immer wieder, du lernst deine Kinder oder deine Eltern, je nachdem, was es jetzt von beiden ist, ne, nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennen. So, und ich sage mal, der erste und wichtigste Punkt für mich in der familieninternen Nachfolge ist erstmal die eigene Klarheit und das gegenseitige Verständnis zu schaffen, auch wenn man meint, sich zu kennen. Dass man wirklich mal drüber spricht, was sind deine Erwartungen an dich selbst, an die andere Generation, an den Prozess, an die Nachfolge, das Unternehmen etc. Was sind deine persönlichen Ziele? Wo willst du im Leben hin? Weil auch da gerade da stelle ich oftmals fest, dass potenzielle Nachfolger aus der Familie in den Prozess gehen, eine Vorstellung haben oder Lebensziele haben, wo man sagen muss, ob das so mit dem klassischen Mittelstand irgendwie so 15, 20 Mitarbeitergröße zusammenpasst? Fragezeichen. Na, also das ist schon mal so der erste Punkt, wo man sagen kann, hier müssen wir tiefer drüber sprechen. Und vielleicht dann im Worst Case auch immer zu einer Entscheidung kommen, die interne Nachfolge ist doch nicht der favorisierte Weg oder der ausgekorene Nachfolger ist nicht der richtige. Vielleicht sprechen wir dann auch mal mit der Tochter oder dem Bruder. Ne? So. Im letzten Endes geht es aber viel über Kommunikation, dass wir wirklich erstmal grundlegend darüber sprechen, wie ticken beide Generationen, wie könnt ihr zusammenarbeiten, was ist euch in der Zusammenarbeit wichtig. Dann geht es auch viel darum, oder lege ich großen Wert drauf, was soll überhaupt übergeben werden. Ich stelle immer wieder fest, dass Unternehmer gar nicht wissen, was sie eigentlich alles für eine Firmenstruktur haben. Vor einigen Monaten noch mit einem Mandat zusammengesessen und sagte, ja, hier, ich will diese GmbH dann an meine Tochter übergeben. Ich sagte, ja, möchten Sie sonst noch was übergeben? Nee, sonst, damit ist ja dann alles übergeben. So, ich bereite mich natürlich auf solche Termine vor. Dann habe ich ihm ein Diagramm aufgezeichnet. Sie haben noch 10 weitere GmbHs. Die müssen ja auch irgendwie mal übergeben werden und wir müssen irgendwie ein Gesamtkonstrukt dafür finden. Ja, und das ist auch Teil meiner Aufgabe, so ein bisschen das Ganze zu challengen und mal aus einer anderen Perspektive drauf zu gucken und einfach sagen, okay, wir müssen das Ganze ganzheitlich betrachten. Dann aber auch viel darüber zu sprechen, wie sollen Zuständigkeiten, Verantwortung übergehen? Wann sollen die übergeben? Was soll übergeben werden? Welche Komponenten, Kompetenzen sind dafür nötig? Sind die Kompetenzen schon ausgeprägt vorhanden? Oder müssen wir da noch in eine Art Schulungssession oder Wissensvermittlungssession gehen? Auch darüber zu sprechen, wie können wir proaktiv Konflikte zu vermeiden? Und gerade auch dieses Kompetenzthema ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja, also das hat sogar Auswirkungen bis dahin. Das Phänomen kennst du ja vielleicht auch, dass der abgebende Generation es irgendwann schwerfällt, loszulassen.
Ja.
So, und oftmals kommt es einfach aus so einem mysteriösen Bauchgefühl, so ist es zumindest in der familieninternen Nachfolge, mein Sohn, meine Tochter, die sind noch nicht so weit. So, wenn man sich vorher mal Gedanken macht, so welche Funktionen, Zuständigkeiten sollen übergeben werden und dann ein Anforderungsprofil hinterstellt und dann sagt, okay, das Anforderungsprofil ist zu so und so viel Prozent bei den jeweiligen Kompetenzen vorhanden. Da müssen wir nachschulen, da müssen wir Wissen vermitteln und irgendwann an dem Punkt sind, wo quasi hinter jeder Kompetenz ein Haken hinter ist. Da kann man auch gut mit so einem klassischen Patriarchen mal darüber sprechen. So, objektiv hast du keinen Grund zu sagen, dein Sohn, deine Tochter, die kann es nicht.
Ja.
Dann lass doch jetzt mal offen sprechen, was sind denn die anderen Punkte, ne, die dich jetzt dazu bewegen, zu sagen, er oder sie kann es nicht. Ein anderer Vorteil davon ist, dass man ganz offen darüber diskutieren kann, Sohn, Tochter oder wenn es auch vielleicht zwei Kinder sind, gewisse Kompetenzen sind einfach nicht vorhanden. Das habe ich jetzt gerade im Mandat gehabt, wo man sagt, die technische Kompetenz ist überhaupt nicht vorhanden, was auch nicht schlimm ist. Dann lass uns doch jemanden aus dem Unternehmen aufbauen, aus zukünftigen Prokuristen, der die gesamte technische Leitung übernimmt. Na, dann einfach also dem Sinn auch Brückenbauer zu sein. Und da wirklich zu sagen, okay, wir haben den ganzen Prozess einmal durchdacht. Und was mir immer wichtig ist, die operative Unternehmerfamilie, nenne ich es jetzt mal, also Sohn, Tochter, Vater, Tochter, so Vater, Tochter, ja, oder Sohn, die haben einen ganzen Prozess für sich durchdacht. In welcher Zeitschiene soll es laufen? Welche Meilensteine haben wir? Wer übernimmt wann was? Wann sollen Firmenanteile übergehen? Welche Firmenanteile sollen übergehen? Dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt einen großen Meilenstein, wo wir sagen, okay, das besprechen wir jetzt mal mit Steuerberater und unserem Familienanwalt. Die meisten haben ja einen Familienanwalt, ne, der alle Themen für die Familie handelt. Um das Ganze mal aus steuerlicher Perspektive und gesellschaftsrechtlicher Perspektive zu betrachten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn die Unternehmer erst zum Steuerberater gehen und sagen, ich möchte meine Firma übergeben, wie du eben schon sagtest, dann wird ganz viel gerechnet, dann wird vielleicht auch ein bisschen gesprochen, aber es kommt ganz oft ein Ergebnis raus, womit der Unternehmer oder die Nachfolgegeneration nicht so hundertprozentig happy ist und immer so ein gewisses Störgefühl hat, weil einfach viel auch hinten rübergefallen ist. Und so kann man sagen, lieber Steuerberater, das sind Szenarien, die wir uns auf gar keinen Fall vorstellen können, die wir nicht haben wollen oder die wir vermieden haben wollen. Und das ist so etwa der Bereich, wo wir hinwollen. Und selbst wenn wir ein bisschen davon, von dem Zielkorridor nach links, rechts, oben, unten abweichen, wir sind aber immer noch sehr nah dran von dem, was wir ursprünglich uns mal ausgedacht haben, wo wir hinwollen. Und die Abweichung, das sage ich auch immer, die wird immer da sein, weil es gibt immer irgendwelche Besonderheiten im Unternehmen oder im Familienkonstrukt, die eine Punktlandung nicht möglich machen. Aber der Unternehmer, ich sage immer so schön, ich übersetze mal das ganze Erbschaftsrecht und Steuergedöns auf Unternehmerdeutsch, um das mal salopp zu formulieren, damit man es erstmal für sich selber grundlegend verstanden hat und dann auch auf einer ganz anderen Ebene mit Steuerberatern und Anwälten diskutieren kann. So, wenn man das quasi auch gemacht hat, dann einfach zu sagen, so, jetzt macht ihr bitte einen großen Familienrat und da unterstütze ich auch bei, Klammer auf, wenn es gewollt ist, dass man sagt, das ist unser Plan für die Nachfolge. So soll das Eigentum übergehen. Das heißt das ungefähr finanziell in Euros. Und wenn es möglich ist, so stellen wir einen gewissen Erbausgleich mit den anderen Kindern her, wenn andere Kinder vorhanden sind. Ja, und dann aber auch, dann ist man auch ganz schnell in dem Thema, was ist fair, was ist unfair. Wobei ich da auch mal sage, eine faire Nachfolge kann es nicht geben. Weil das Unternehmen ist meistens mehr wert als die anderen Vermögensgegenstände, die da sind. Also wenn wir an den klassischen Mittelstand denken, ne, sei es Immobilien etc. Dafür hat man mit dem Unternehmen aber ein ganz anderes Risiko, als man zum Beispiel mit Betongold hat. Ja, und das muss man dann auch immer mit in die Waagschale schmeißen. Und da ist einfach der Punkt, wenn jemand Externes dabei ist, der das vermittelt und das Ganze auch moderiert, laufen solche Familienratssitzungen, nenne ich es mal in Anführungszeichen, sehr viel entspannter und sehr viel produktiver und auf einem anderen Level, als wenn es in der Familie selber ist.
Ja. Ja, die Menschen in der Familie, die müssen erkennen, was ist denn jetzt fair. Und klar, ein Unternehmen, das bringt Chancen mit sich, aber wir wissen auch, dass viele Kinder sich nicht an der Nachfolge dran trauen. Mhm. Und warum? Weil sie einfach auch die Risiken anders einschätzen als vielleicht die Generation vorher. Und vielleicht sind die Risiken auch etwas größer.
Absolut. Ich meine, das ist ein anderer wichtiger Punkt meiner Arbeit. Ne? Also ich sage mal, ich bin Sparringspartner für die abgebende Generation, aber auch für die Nachfolgegeneration. Einfach im Sinne von wie kann man Konflikte vermeiden, wie stelle ich mich im Sinne von Unternehmertum auf. Aber ein wichtiger Punkt ist auch, das Unternehmen objektiv zu bewerten. Ja, also es ist ein witziger Punkt. Ich halte übermorgen einen Vortrag über die häufigsten Fehler in internen Nachfolge. Und da ist ein Punkt, keine Unternehmensbewertung oder keine Due Diligence zu machen. Mhm. Kennt man eigentlich klassisch in deinem Bereich, ne, wenn man ein Unternehmen kauft, ich gucke mir mal an, was ist das überhaupt? Das sollte auch jeder familieninterne Nachfolge machen. Ja, also ich erinnere mich noch dran, als kleines Kind bin ich auch mit dem Hubwagen als Skateboard durchs Lager gepiest oder habe die Lagermitarbeiter damit geärgert, dass ich einen Gabelstapler am Wochenende umgestellt habe und der nicht mehr da stand, wo sie ihn Freitag abgestellt haben. So, im Unternehmen aufgewachsen und so sinngemäß sagt mein Vater auch so, ja, irgendwann ist all das hier deins. Jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ne? Aber man wächst halt da irgendwo mit rein und man kriegt halt auch nur die Perspektive als Unternehmerkind mitvermittelt, die die Eltern einem vermitteln. Ne? Sei es jetzt eine negative Perspektive im Sinn von Unternehmertum oder auch eine zu positive Darstellung des Unternehmens durch die Eltern. Und jeder Unternehmer tendiert ja dazu, sein Unternehmen in Anführungszeichen ein bisschen besser darzustellen, als es tatsächlich ist, weil der Wettbewerb soll ja nicht mitkriegen, dass es bei mir gerade nicht so läuft oder nicht so gut läuft. Von daher läuft immer alles spitze. Wir sind die Besten, höher, schneller, weiter. Überspitzt formuliert. Ne? Also wird ja, schon bis mein. Ne?
Ja.
Genau. Und dadurch kriegt halt die Nachfolgegeneration auch einen nicht objektiven Blick auf das Unternehmen. So, und
ich habe mich heute darauf an, glaube ich, ob die schon im Unternehmen tätig sind. Ich meine, du warst vorher schon im Aufsichtsrat. Anderes Kind ist vielleicht irgendwo im Büro angestellt, der andere macht schon mal so eine Art Betriebsleiter oder Meister in der Produktion. Ja, aber die sind immer nur in gewissen Bereichen dann unterwegs. Ja. Und derjenige, der jetzt vielleicht Vertriebsleiter ist als Nachfolger, der kennt die Buchhaltung nicht. Und das Versicherungswesen und andere Dinge. Und von daher gehe ich voll mit dir mit. Eine Due Diligence ist schon auch in dem Fall sehr, sehr wichtig, weil man halt relativ neutral auf das Thema schaut. Die muss jetzt nicht so ausgeprägt sein, dass 15 Leute von irgendwelchen Großkanzleien dabei sind, die einen Financial Tax und was auch immer, wie wir das so tagtäglich erleben. Da reicht's wirklich, wenn der Steuerberater dabei ist und Hausanwalt, das sehe ich manchmal ein bisschen differenziert. Manchmal ist der Hausanwalt wirklich ein Arbeitsrechtler oder manchmal ist es ein Strafrechtler oder was auch immer. Da muss schon ein qualifizierter Anwalt mit ins Spiel, glaube ich.
Das ist beim Steuerberater genauso.
Ja, Steuerberater ist auch so. Steuerberater sind natürlich immer der erste Ansprechpartner für den Unternehmer. Also sie sind eng am Unternehmen dran, am Unternehmer vor allen Dingen auch dran. Und ich glaube, deswegen finde ich auch das ganz gut, wie du das vorhin gesagt hast. Erstmal gehe ich ins Unternehmen, wir machen gemeinsam einen Plan, du kommst als neutraler Mensch rein. Und der Steuerberater, der kriegt dann auch schon mal mit, oh, jetzt habe ich mich über den Betriebsleiter wieder geärgert, der kann nichts oder meine Tochter, ach, die ist eigentlich zu weich oder mein Sohn, der ist zu hart. Oder wie auch immer. Und der ist schon sehr, sehr geprägt von gewissen Dingen und hat dann ja vielleicht doch nicht so die Möglichkeit, auch mal mit dem Unternehmer Tacheles zu reden und zu sagen, hier, das siehst du nicht korrekt, ja, aus meiner Sicht. Und das ist eben der Vorteil von euch, von dir oder auch von uns. Wir gehen relativ neutral ran und versuchen, die Menschen miteinander arbeiten lassen zu können und vor allen Dingen übersetzen auch gewisse Thematiken in die Sprache des jeweiligen anderen.
Ja, absolut. Also ja, ich unterschreibe das auch vollkommen, was du zum Steuerberater gesagt hast. Also wenn man sich die meisten Unternehmen anguckt, dann arbeitet man auch schon. Man selber ist seit 30 Jahren Geschäftsführer. So, und wie lange ist der Steuerberater dabei? Seit 30 Jahren.
Ja.
Manchmal sogar noch länger, weil er vom Vater übernommen worden ist, der Steuerberater. Da besteht schon eine gewisse, ich will nicht sagen Betriebsblindheit, aber gefilterte Wahrnehmung, sagen wir es mal so. So wie es du gerade beschrieben hast. Ich erlebe manchmal aber auch, dass gerade für bestimmte Themen manchmal es auch sinnvoll sein kann, einen spezialisierten Steuerberater mit reinzunehmen, gerade wenn es so um Themen wie Betriebsaufspaltung oder sowas geht, weil das ist sehr relativ speziell, das kann auch nicht jeder. Es gibt viele Steuerberater, die können es, aber es gibt auch ein paar, die da nicht so fokussiert auf das Thema sind. Aber so eine Idee.
Ja, wenn ich da nochmal reinrede, ich grätsche immer mal rein.
Immer gerne.
Das merke ich mittlerweile, dass Steuerberater auch offen sind, sich selbst Unterstützung von spezialisierten Steuerberatern einzuholen. Also ich habe in meinem so Dunstkreis zum Beispiel einen, der ist in den Konstruktionen von Gesellschaftsrechten unwahrscheinlich fit und der macht das dann auch in großen Teilen seiner Zeit für andere Steuerberater, die von ihm eine Expertise einholen wollen. Und das hätte es vor 10, 15 Jahren hätte das nicht gegeben.
Das
war der Steuerberater derjenige, der alles kann. Ja. Und mittlerweile sieht man schon, dass da eine Offenheit da ist.
Das sehe ich auch. Ich habe auch viele Steuerberater mittlerweile erlebt, die dankbar dafür waren, dass man sagt, hier, pass auf, es gibt, also meistens haben die erstmal Sorge, wenn die jetzt hören, es kommt ein anderer Steuerberater mit rein, dass sie das gesamte Mandat verlieren. So, wenn man sagt, nee, pass auf, der kommt jetzt nur für das Thema Nachfolge, weil du hast ja selber gesagt, Thema Betriebsausspaltung, können wir jetzt einfach dabei bleiben. Als Beispiel, bist du nicht der Spezialist drin. Hier ist jemand, der macht quasi den ganzen Tag nichts anderes, als sich mit dem Thema Betriebsausspaltung zu beschäftigen. So, dann ist da ein anderes Level und dann ist man sogar dankbar, dass man das Thema von der Brust hat. Und ich wollte nochmal auf das Thema DD zurückkommen. Also ich bin genauso dabei, was du gerade sagtest. Es muss keine DD sein über 30 Tage, über 20.000 Dokumente. Aber als Nachfolger sich einfach mal die BWA anzugucken, mal abgesehen davon, was steht oben an Umsatz, was steht unten an Gewinn, auch mal dazwischen zu lesen, was steht da drin. Mal die Bilanz sich anzugucken oder ein Cashflow, Klammer auf, wenn er überhaupt vorhanden ist. Klammer zu, war es ein anderes Thema. Könnte ein eigener Podcast sein. Sich mal die Kundenstruktur anzugucken und das auch über die Jahre hinweg anzugucken, das eröffnet vielen Nachfolgern oder potenziellen Nachfolgern schon die Augen. Im Positiven, so das Unternehmen ist ja doch besser, als ich vielleicht immer gedacht habe, aber auch im Negativen. Also ich habe selber vor ein paar Jahren den Fall gehabt, wo der Nachfolger mich gebeten hat, das mit ihm durchzugehen. Also er hat erst seine Hausaufgaben gemacht, hat mir dann die Ergebnisse vorgestellt, wo man dann einfach zum Schluss kommen musste. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Oder du musst gewillt sein, Geld in die Hand zu nehmen und Risiko einzugehen, das Unternehmen rumzureißen. Aber wenn man dann sieht, dass seit Jahren die Umsätze stagnieren, eigentlich rückläufig sind, die Kosten eher steigen, die Gewinnmarge schmilzt und man dann noch feststellt, man hat einen Kunden, der hat 75% Umsatzanteil auf dem Weg zu 80% Umsatzanteil. In der Automotive-Industrie.
Ja.
Muss man sich wirklich fragen.
Die Prognose, die hast du ja in der Unternehmensbewertung schon letztendlich drin. Ja, da werden solche Themen ja auch abgefragt und entsprechend Chancen und Risiken bewertet. Wie macht ihr denn so eine Unternehmensbewertung? Wo holt ihr die her?
Also ich muss ehrlich sagen, ich mache sie gar nicht. Ich könnte sie zwar machen, ich will sie gar nicht machen, weil wenn ich sie als Außenstehender mache, immer angezweifelt wird, ob ich die richtigen Zahlen, Daten, Fakten daran gezogen habe. Mhm. Ich verweise da immer an die Steuerberater. Ich meine, was ich mache, ist eine Überschlagsrechnung oder also Steuerberater oder andere Berater, ne, die da machen können. Ich meine, eine familieninterne Nachfolge ist in 98% der Fälle ja eh das vereinfachte Ertragswertverfahren. Erstmal das, was gilt. Ja, weil du einfach sagen musst, die Anteile werden übertragen an die Kinder. So, damit ist es ja vom Finanzamt schon mal vorgegeben, vereinfachte Ertragswertverfahren. Außer wenn das Null wäre, dann kommt Substanzwertverfahren. Ist das
tatsächlich vorgegeben? Ja. Oder kann man abweichen, indem man einfach von einem Wirtschaftsprüfer oder von einem zertifizierten Berater eine Bewertung nach IDWS 1 reinholt.
Kannst du auch, aber musst du das Finanzamt davon überzeugen, warum die Bewertung besser ist, in Anführungszeichen, als das Standardverfahren, was das Finanzamt sehen will. Genauso, wenn halt beim vereinfachten Ertragswert quasi null rauskommen würde, dann bist du meistens, wird ein Substanzwertverfahren rangezogen übers Finanzamt. Man kann es versuchen, ja, es hängt aber vom Finanzamt zu Finanzamt ab, ob man sich darauf einlässt oder nicht. Und beim vereinfachten Ertragswertverfahren, das, was ich da mit meinen Mandanten auch nur mache, ist, ja, wir machen mal die Überschlagsrechnung. Ne? Was kommt raus? Mit dem Verschuldungsabschlag kann man den gelten, wie viel wäre am Ende nach Verschuldungsabschlag über, nach dem Motto, sind wir bei den Schenkungsfreibeträgen von 400.000 Euro oder sind wir drüber? Und was wird dann an Erbschaftssteuer anfallen? Wobei ich da aber auch nur sage, das ist eine Überschlagsbeispielrechnung. Die finale Rechnung muss der Steuerberater bitte machen oder ein anderer spezialisierter Berater. Weil dann danach die Frage ist, was ist zuträgliches Betriebsvermögen, was ist schädliches Betriebsvermögen, was ist schädliches Finanzvermögen. So, das könnte ich zwar auch, aber da bin ich ganz ehrlich, da würde ich viel mehr Arbeit reinfließen lassen müssen, viel mehr Arbeit reinstecken müssen, ne? Und damit auch mehr Geld reinstecken müssen, im Endeffekt der Kunde, als wenn das zu seinem Steuerberater gibt. Ich will nicht sagen, der es auf Knopfdruck machen kann. Ne? Aber der alle Zahlen da hat, das Unternehmen viel besser kennt und sofort sagen kann, ah, das ist schädliches Betriebsvermögen, das muss man abzubringen. Von daher mache ich immer nur die Rechnung, wir gehen davon aus, dass wir die Verschuldungsabschläge für die internen Nachfolge Geld machen können und dann würden wir ungefähr da vom Wert landen. Ja, und das reicht für das, was ich mache, reicht das auch vollkommen aus. Einfach auch mal, um den Beteiligten zu zeigen, ja, vielleicht wollt ihr dieses Jahr die Anteile übergeben, aus welchen Gründen auch immer. Aber es könnte sinnvoller sein, wartet doch nochmal 2 Jahre. Ich habe jetzt gerade den Fall in einem Mandat, da war die Anteilsübergabe für dieses Jahr geplant. Aufgrund des schlecht laufenden konjunkturbedingt schlecht laufenden Geschäfts hat man jetzt auch gesagt, ja, wir warten jetzt nochmal locker 2 Jahre. Mhm. Weil es einfach günstiger wird von der Erbschaftssteuer her.
Ja, weil man in der Vergangenheit dann schaut, ja.
Genau, ne, also es zählen nur die letzten drei Geschäftsjahre, da beziehungsweise der Durchschnitt der letzten 3 Geschäftsjahre. Das mal 13,75. Dann kann man 80% davon nochmal abziehen und so, und dann ist man irgendwo bei so einem Daumenwert, wo die Reise hingehen könnte. So, das kann man dann ganz schnell selber für sich ausrechnen. Und wenn das dann mal ein paar 100.000 Euro sind an Erbschaftssteuer, die ich durch ein Warten sparen kann.
Gut, da käme auch möglicherweise ein anderweitiges Gutachten, was die Zukunft auch sich anschaut, in Frage, ja. Dann kostet das auch 5-stellige Beträge, das ist einfach so. Aber die sind eigentlich immer sehr zuverlässig und man könnte da, ja, wenn es notwendig ist, aus anderen Gründen, es ist ja nicht nur immer der monetäre Anteil, der begutachtet werden muss, um jetzt zu sagen, wann gehe ich in die Nachfolge, sondern es ist auch Geduld oder nicht Geduld haben. Und das könnte man dadurch ein bisschen verschlanken und verschnellen.
Ja, also ich kenne von Beraterkollegen auch den Punkt, wo man wirklich von diesem vereinfachten Ertragswertverfahren einfach mal abgewichen ist und gesagt hat, ja, rein vergangenheitsbetrachtet würde der Wert rauskommen. Wenn wir uns auch mal die Zukunft angucken und die Prognose für die Branche spiegelt das in keinster Weise den Zukunftswert wider, dann sind die Finanzämter auch schon mal bereit, davon abzuweichen. Aber das ist immer eine Diskussion mit dem Finanzamt und wir wissen ja selber, alle aus dem persönlichen Umfeld, wie Diskussionen mit dem Finanzamt ablaufen können. Mal kriegt man einen Daumen hoch, mal kriegt man einen Daumen runter, dann muss weiter diskutieren. Aber man kann es versuchen. Ne? Man muss einfach gucken, passt es? So, und ganz ehrlich, wenn ich nach einem vereinfachten Ertragswertverfahren bewerte und ich komme unter einen Wert, wo keine Erbschaftssteuer anfällt und ich traue mir das dann auch zu, mit den Behaltezeiträumen das so weiterlaufen zu lassen, warum soll ich dann in den Kampf mit dem Finanzamt gehen? Aus Steuerberater-Sicht oder so andere Sachen gibt, ja, aber dann hätten wir diesen Vorteil, wenn wir es anders machen. Dann sage ich, ja komm, dann lass es so durchlaufen beim Finanzamt.
Das ist der Gesamtblick. Und jetzt haben wir ein Unternehmen, sagen wir mal, mit 3 Millionen bewertet. Es sind 3 Kinder da, einer übernimmt das Unternehmen. Wie werden die beiden anderen abgefunden? Bekommt von denen dann auch jeder 3 Millionen, vielleicht sind sie ja in Cash irgendwo oder in Immobilien irgendwo vorhanden. Oder wie läuft das dann?
Also wenn wir bei dem Dagobert Duck Beispiel bleiben, im Optimalfall kriegt dann jeder 3 Millionen, dann sind alle happy und alles, dann sind wir bei dem Thema fair, was in wenigsten Fällen möglich ist. Also die Frage, die man ja auch erstmal stellen muss, ist, und das kann nur die Familie für sich selbst beantworten, beziehungsweise der Unternehmer, die Unternehmerin. Sollen die Anteile auch zu 100% zu einem Kind gehen?
Ja.
Oder geht die operative Führung zu einem Kind? Das kriegt 51% und die anderen beiden Kinder kriegen 25%. Oder welche Verteilung auch immer. So, das ist der erste Punkt, was ich auch vorher sagte, eigene Klarheit. Was will ich denn? Was ist mir wichtig? Was ist mir auch im Punkto Erbe wichtig? Was ich immer rate, prinzipiell bin ich eher ein Fan davon, der die operative Verantwortung trägt, sollte auch zumindest den Großteil der Anteile haben. Weil das ein anderes Thema mit Fairness und Gerechtigkeit ist. Aber das gehört auch zu dem Gesamtblick dabei. Und das ist auch eine Übung, die ich ganz oft mache, wenn ich eine ganz profane Excel-Tabelle ausgebe und sage, ich stelle mal eine Vermögensübersicht. Was hast du denn überhaupt alles? Na, da kommt der Betongold, vielleicht das Aktienpaket, die Oldtimer-Sammlung, keine Ahnung. So, und wenn man sagt, okay, Kind 1 kriegt die Firmenanteile für 3 Millionen komplett überschrieben. Kind 2, der eh mal die Oldtimer haben wollte, kriegt die vielleicht nur 2,8 Millionen wert sind. Und das dritte Kind kriegt für 2,5 Millionen das Betongold. So, und wenn man dann einfach offen in die Diskussion geht, ne, was wir eben auch schon mal ganz kurz hatten, ja, rein rechnerisch kriegt das eine Kind mit 3 Millionen Wert am meisten überschrieben. So, das ist aber erstmal nur ein Wert, der auf dem Blatt Papier steht. Ich sage immer so salopp gesagt, das ist genauso wie mit der Briefmarkensammlung. Laut Preisliste ist sie auch 3 Millionen wert. Du musst aber erstmal jemanden finden, der 3 Millionen dafür zahlen würde. Das ist Punkt 1. Auf der anderen Seite hat das Kind, was die Firma weiterführen wird, auch ein gewisses Risiko damit dabei. Ne? Also jetzt ganz streng genommen, ich kann heute die Anteile übertragen und morgen geht das Unternehmen aus welchem Grund auch immer in die Insolvenz. Dann sind die 3 Millionen auch futsch. Und ich habe noch das Risiko, dass das mit der Insolvenz mit einhergeht, trage ich auch noch mit. Das muss ein Stück weit mit eingepreist sein. Das muss man dann auch mit den anderen Kindern rüberbringen, dass man sagt, ja, du kriegst vielleicht jetzt rechnerisch ein paar hunderttausend Euro weniger oder vielleicht auch noch mehr weniger, aber dafür hast du Betongold und die Wertentwicklung wird steigen. Und du hast nicht das finanzielle Risiko, wie mit dem Unternehmensanteil, genauso mit der Oldtimer-Sammlung. Also ich weiß nicht, wie die Preisprognosen für Oldtimer in den nächsten Jahren sind, ob die immer noch weiter steigt. Aber zumindest in den letzten Jahren ist es ja immer weiter gestiegen bei den meisten Automodellen. Aber so kann man einen gewissen Ausgleich herstellen. Dafür muss man einfach mal ganz offen drüber sprechen. Was hat man an Vermögen? Was kann man aufteilen? Und wenn man dann, und die Beispiele hatte ich auch schon, dass tatsächlich nur Firmenanteile da sind und sonst keine großen Vermögensgegenstände, ja, dann muss man ganz offen auch in der Familie drüber sprechen, dass man einfach sagt, okay, teilen wir die Firmenanteile irgendwo auf, wie ich eben sagte, 51, 25, 25, also nicht 25, aber 24 irgendwas, 24 irgendwas, oder in einer anderen Stückelung. Aber da geht's wirklich nur über offene Kommunikation. Und das ist in so einem Familienrat ganz, ganz wichtig. Und da bin ich auch, wenn es von meinem Mandanten gewünscht ist, immer offen mit dabei. Weil es nochmal was anderes ist, wenn ich dieses Konstrukt vorstelle, mit Kontext, als wenn es der Vater oder die Mutter vorstellt. Und dann vielleicht auch so ein bisschen Brecheisenmentalität vorgeht, nach dem Motto, so, das ist es jetzt und entweder wir machen das jetzt so oder gar nicht. Und dann einfach eine Lösung zu finden innerhalb des Familienkreises. Da dann unter Umständen auch mal die Frage zu stellen, oder kann sich sonst noch jemand vorstellen, mit in die operative Verantwortung zu gehen? Dann kann man das ja nochmal anders betrachten. Wichtig ist nur, dass man aus so einem Familienrat am Ende des Tages auseinandergeht. Und so mache ich es zumindest. Wir diskutieren das Ganze so lange auseinander, bis alle, die am Tisch sitzen, sagen, ja, damit kann ich leben. Und dann unter eine Zusammenfassung von den Ergebnissen ihren Karl Otto drunter setzen.
Ist denn dieses Thema der Dealbreaker Nummer 1? Oder wie viele Nachfolgen scheitern, also Familiennachfolgen scheitern? Und kann man da das noch unterteilen? Geführte Nachfolgen, also durch einen Berater, und eigenständig durchgeführte Nachfolgen?
Also Erbe ist mit Sicherheit, also Erbe in Anführungszeichen, ne, ist mit Sicherheit ein Thema. Ne? Da hört beim Geld hört Freundschaft und Familie auf. Prominente Beispiele gibt es ja da auch noch und nöcher. Beispiel Dr. Oetker, wo jetzt der ganze Konzern aufgrund von Erbstreitigkeiten der Nachfolgegeneration zerschlagen worden ist. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr genau. Das kann ein Dealbreaker werden. Das hatte ich noch nicht. Mhm. Also bisher kommt man dann immer, also es ist dann, wie weit ist man gewillt, kommunikativ drauf einzuwirken und die Leute abzuholen. Bisher war das nie ein Dealbreaker. Um deine Frage so zu beantworten, wie viele Nachfolgen scheitern? Es ist eine gute Frage. Es gibt tatsächlich wenig Statistiken, Untersuchungen dazu. Ich habe mal zwei Statistiken nach vielen Suchen gefunden. Und die eine Statistik besagt, dass 70% der Unternehmensnachfolgen beim Übergang von die erste auf die zweite Generation scheitern. In die vierte Generation sind es nur 5% hinaus, laut der Studie. Und eine andere Studie, die ich gefunden habe, besagt, dass nur 3% der Familienunternehmen über die vierte Generation hinaus bestehen. Das ist ganz witzig, das deckt sich auch so ein bisschen mit Thomas Mann. Ne? Der Großvater erstellt's, der Vater erhält's, beim Enkel zerfällt's. Das stimmt so tatsächlich. Aber wenn man sich mal anguckt, dann ist es meistens nicht Themen wie Erben. Das gibt es zwar auch, wo sich nachher, wenn überhaupt nichts geregelt ist, wo sich dann die Nachkommen wegen dem Erbe zerstreiten, was dann dazu führt, dass das Unternehmen verkauft werden muss, um alle Ansprüche oder die Ansprüche von der Erbengemeinschaft zu befriedigen. Ja? Das gibt es mit Sicherheit auch. So. Der viel größere Teil, was ich wahrnehme, sind zwischenmenschliche Aspekte. Also, dass die Nachfolge aufgrund von zwischenmenschlichen Aspekten scheitert. Weil Eltern, Kinder nicht vernünftig miteinander reden oder nicht klar ist, ob hier gerade Eltern mit Kindern oder gleichberechtigte Geschäftsführer miteinander reden. Mhm. Man da in Rollen quasi verwischt. Dass es keinen strukturierten Prozess gibt. Und dann, dass so Nachfolgen sind, die sich einfach über 5, 6, 7 Jahre ziehen und einer von beiden dann die Geduld verliert. Ja, entweder die Nachfolgegeneration sagt, ja, ich würde ja gerne, wenn man mich lassen würde. Die abgebende Generation sagt, ah, wann kommen die endlich mal aus dem Quark und machen endlich mal. Ich habe da langsam keinen Nerv mehr drauf. So, und dann ist irgendwann eine Basis da, die komplett zerrüttet ist. Und dann sagt meistens einer von beiden, ich bin weg. Oder die abgebende Generation sagt, ich habe mir das anders überlegt. Ich verkaufe die Firma. Ja, das sind die zwischenmenschlichen Themen, sind, würde ich sagen, 90% die Ursachen dafür, warum interne Nachfolgen scheitern oder halt, weil die Nachfolgegeneration oder potenzielle Nachfolgegeneration gar kein Interesse daran hat, das Unternehmen weiterzuführen. Dass man einfach ein falsches unternehmerisches Vorbild vorgelegt bekommt. Oder auch ganz klar sagen muss, es passt nicht zu meiner Lebensplanung. Wobei man dann auch immer noch mal in die Diskussion gehen muss, okay, wenn das nicht in deine Lebensplanung passt. Leider Gottes erlebe ich immer, dass Unternehmensnachfolge auch mit der operativen Verantwortung eng verbunden ist. Aber das muss ja gar nicht sein. Ich kann ja auch auf Inhaber-Gesellschafter-Ebene die Nachfolge antreten und suche mir einen externen Geschäftsführer, der das operative Unternehmen für mich leitet.
So, ja,
da muss man auch einfach mal... Ja, definitiv. Ne? Das birgt Risiken. Da muss man sich dann auch drüber Gedanken machen. Wen brauchen wir? Wie suchen wir ihn aus? Auch das ganze Thema Reporting und Steuerung von Gesellschafterebene. Das kann aber auch durchaus ein Weg sein, den man gehen kann. Nicht muss, ne? Aber der kann dann einfach diskutiert werden. Wenn man sagt, bevor wir nach das Unternehmen verkaufen, ist das eine Möglichkeit, das in Familienbesitz zu halten. Aber das sind einfach so Punkte, die dazu führen können, dass eine Nachfolge scheitert. Genauso, was so ein klassisches, warum Nachfolgen scheitern können, dass die Nachfolgegeneration einfach überpaced. Ja, also zu viel, zu schnelle Veränderung anstößt. Und damit fehlende Wertschätzung gegenüber der abgebenden Generation den Mitarbeitern zeigt. Oder einfach das komplette Unternehmen damit überfordert. Und wichtige Erfolgsfaktoren für das Unternehmen damit untergräbt oder eliminiert, weil man sich das Unternehmen vorher gar nicht on Detail angeguckt hat. Das ist dann eher ein bisschen nachgelagert auf der Zeitachse, wo dann so eine Nachfolge scheitert, weil dann auch meistens die abgebende Generation irgendwann die Reißleine zieht bei dem Ganzen. Aber unterm Strich muss man wirklich sagen, der Hauptgrund sind zwischenmenschliche Aspekte, dass Vater, Sohn, Vater, Tochter, Mutter, Tochter, wie auch immer, sich im Prozess zerstreiten, nicht mehr zusammenfinden und dann einer von beiden sagt, dann nicht. Und das habe ich immer mal wieder, ne, dass man dann mit der Nachfolgegeneration, meistens ist eher die Nachfolgegeneration, da zusammensitzt, wenn man einen strukturierten Prozess zur Entscheidungsfindung für entwickelt, dass man nicht aus dem hohlen Bauch raus einfach sagt, nee, ich will das nicht. Ja, sondern wirklich zu einer fundierten Entscheidung kommt, wo man sagen kann, ja, ich breche ab oder ich breche nicht ab. Kann man genauso das abgehende Generation durchlaufen, den Prozess. Aber
ist denn so eine Entscheidung dann auch oftmals vielleicht befreiend und positiv für die Familie?
Ja.
Dass dann Ängste im Prinzip gelöst werden und die Kinder sagen, ja, Gott sei Dank, er hat verstanden oder sie haben verstanden, dass ich nicht weitermachen will und man nachher doch wieder ein besseres Verhältnis hat als vielleicht zwischendurch dann mal.
Nehm ich immer so wahr. Also ne, klopf auf Holz. Ich habe bisher nicht viele Fälle gehabt, wo ich das rausholen musste oder in wenigen Fällen. Ne, es kommt immer mal wieder vor. Ich habe es jetzt letztes Jahr noch gehabt. Aber alle, mit denen ich das durchlaufe, merkt man erstmal, tatsächlich ist es ich bleibe jetzt mal als Beispiel bei der Nachfolgegeneration, einfach um das als Beispiel mal zu beschreiben. Ne? Das ist tatsächlich dann meistens ein Tagesworkshop, in den ich gehe, wo wir da wirklich 20, 25 aufeinander aufbauende Fragestellungen durchlaufen und am Ende zu einer Entscheidung zu kommen. Und wenn ich dann sehe, wie die Leute vor mir sitzen, die morgens erstmal ankommen, oh, heute ist ein Riesenentscheidungstag, steht heute an, total nervös sind und unsicher sind, wie erleichtert die am Ende des Tages sind, ich meine, ich habe die auch die Monate vorher kennengelernt, ne? Wie erleichtert die dann auf einmal sind und sagen, krass, dass ich jetzt diese Entscheidung treffen konnte. Da sieht man schon die erste Erleichterung. Man sieht auch, dass es denen dann viel leichter fällt, die Entscheidung den Eltern gegenüber zu kommunizieren. Ja, weil was sage ich denn sonst, wenn ich da keine Gedanken zu mache? Also ich bin raus, funktioniert hier alles nicht, ich habe keinen Bock. So, wenn man das für sich mal wirklich strukturiert durchdacht hat, dann kann man sagen, ich bin raus, weil aus den und den Gründen, das sind Sachen, die mich stören, das sind Sachen, wo mir die Perspektive fehlt, was auch immer dazu geführt und deswegen bin ich raus. Im ersten Moment stößt das meistens auf Unverständnis bei der abgebenden Generation. Klar, ist ein Schock, wenn man da sitzt und man kriegt auch vom eigenen Kind gesagt, weißt du was, die letzten 5 Jahre, die wir hier rein investiert haben in die Nachfolge, die waren eigentlich für die Katz, ich bin weg. Ist erstmal ein blödes Gefühl und eine blöde Situation. Aber auch da, wenn das dann mal ein paar Tage gesagt ist, nehme ich das auch sehr befreiend wahr, weil meistens die Eltern ja auch schon irgendein Störgefühl haben über den Prozess. Ne? Also beide Parteien haben irgendein Störgefühl, wissen das aber nicht einzuordnen oder trauen sich nicht auszusprechen und sind dann einfach an einem Punkt, wo sie sagen können, ja, wir sind froh, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir jetzt die Klarheit haben und dass wir uns jetzt darüber unterhalten können, wie machen wir denn von jetzt aus weiter? Was sind denn alternative Wege? Läuft es in Verkauf raus? Läuft es auf ein externes Management raus? Wie geht's weiter? Oder okay, um jetzt mal im Klischee zu bleiben, der Erstgeborene hat gesagt nein, dann nehmen wir jetzt den Zweitgeborenen und fragen den. Gehen einfach mal so die Erbfolge in Anführungszeichen durch oder die Rangfolge durch. Das sind auch Fälle, die ich schon gehabt habe. Ne? Also, aber per se ist es erstmal ein Schock, aber dann ist es meistens für alle befreiend. Und ich habe vor 2 Monaten mit einer Nachfolgerin gesprochen, mit der habe ich diesen Prozess zum ersten Mal vor 5 Jahren durchlaufen. Und sie sagte, rückblickend betrachtet, hat ihr es extremst geholfen, so einen Prozess durchlaufen. Und sie kann heute mit breiter Brust sagen, es war zu 100% die richtige Entscheidung, die sie damals getroffen hat. Und sie wäre niemals in der Nachfolge glücklich geworden, wenn sie nicht abgebrochen hätte. Und sagt auch, seitdem hat sie auch ein viel besseres Verhältnis wieder zu ihrem Vater als in den Jahren der Nachfolge.
Ja, es ist im Prinzip, es ist was geklärt. Ja. Und für uns Menschen ist es ja immer schlecht, wenn Themen so vage da sind, ja. wenn man nicht genau weiß, was passiert. Und dann lieber eine Entscheidung, hopp oder top. Damit kann man leben. Und man hat das Thema auch zur Seite gestellt und fokussiert sich dann wieder auf andere Themen, die wichtig sind. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Und so vielleicht aus deiner Erfahrung, wenn du jetzt Menschen etwas mitgeben müsstest, die entweder eine Familiennachfolge antreten sollen oder wollen, oder der abgebenden Generation, hast du vielleicht so 5 Tipps, was macht man gut oder was macht man schlecht?
Ja, also eigentlich sind die Do's und Don'ts genau das Gleiche, nur aus der quasi mal anderen Vorzeichen. Ne?
Ja, also das ist jetzt eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was wir jetzt besprochen
haben. Genau, ne? Also der wichtigste Punkt, den ich immer allen rate, was auch so von meinen Vorträgen, der das Schlusswort ist, macht die Nachfolge zu eurem wichtigsten strategischen Projekt. Das ist, in den meisten Fällen hat man nur einen Anlauf, die Nachfolge hinzukriegen und zu regeln, weil entweder nur ein Kind da ist oder die anderen Kinder nicht wollen. Davon muss man auch mal sehen, selbst wenn man mit mehreren Kindern da sind, aber mit Kind 1 die Nachfolge gescheitert ist, was für ein Bild hinterlässt das bei Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Banken? Wenn da schon mal jemand war, der als Nachfolger verkauft worden ist, in Anführungszeichen, und dann doch nicht geworden ist. Das hinterlässt immer so einen Beigeschmack. Und alle Unternehmer, ich bringe auch gerne das Beispiel, wenn man sich eine neue Produktionshalle bauen will, da geht man zum Architekten, man geht zum Statiker, man holt sich alle externe Expertise rein, die man nur haben kann. Man spricht mit 5 Dachdeckern, welche Dachform denn am besten wäre. So, bei so kritischen Dingen, wo es um die Fortführung des Familienunternehmens geht, um eine Verantwortung für viele Mitarbeiter und Familien, da geht man dann einfach so, ja, das machen wir schon irgendwie nebenbei. Wird schon irgendwie klappen. Ja, das passt so nicht zusammen. Also die Tragweite ist so groß, man muss es wirklich zum wichtigsten strategischen Projekt machen und das aus mehreren Sinn, einerseits aus der zeitlichen Perspektive. Klar, man kann eine Nachfolge auch in 12 Monaten oder weniger hinkriegen. Wenn aus gesundheitlichen Gründen irgendwas passiert, ja, es geht. Aber das ist mit der Brechstange. Es gibt viele Reibungsverluste und man muss hinterher vieles wieder heilen, was man vorher entweder nicht machen konnte oder ein Stück weit beschädigt hat. 3 bis 5 Jahre sind meines Erachtens das absolute Minimum, was man braucht, um eine gute, solide Nachfolge hinzukriegen. Besser mindestens 10 Jahre vorher anfangen, weil dann hat man einfach auch steuerlich und gesellschaftsrechtlich Gestaltungsmöglichkeiten, die einem sonst wegfallen. Findet man auch alles Lösungen für. Die Frage ist nur, welche Wege man sich verbaut oder welchen Nachteil man dann bereit ist, in Kauf zu nehmen. Deswegen frühzeitig planen. Auch frühzeitig planen einfach aus dem Hintergrund, dass die Kinder auch mal Möglichkeit haben, andere Erfahrungen zu machen, mal in andere Unternehmen zu gehen, andere Unternehmen kennenlernen und nicht nur das Familienunternehmen zu kennen. Ne? Einfach mal die Welt sehen können. Das geht so ein bisschen einher, auch gezielte Vorbereitung der Nachfolgegeneration. Auch gezielte Vorbereitung der abgebenden Generation. Ich stelle auf Vorträgen auch immer so die sarkastische Frage an die abgebende Generation, was ist denn ihre Plan für die Zeit danach? So, die beiden Standardantworten, die immer kommen, ist Reisen und ich kümmere mich um den Garten. Yes. War auch die Standardantwort von meinem Vater. So, Reisen wurde so nach einem Jahr, wurde das auch irgendwie langweilig. So, und der Garten, so spätestens ab Oktober gibt es auch nicht mehr viel zu tun. Ja. So, von daher muss man sich auch als abgebende Generation Gedanken darüber machen, wie sieht denn mein Plan für die Zeit danach aus? Das gehört für mich so alles unter die strategische Planung der Nachfolge. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig ist Kommunikation. Nicht mit dem Motto rangehen, wir sind eine Familie, es wird schon gut gehen, wir kennen uns ja und wir können miteinander sprechen. Nee, das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Man muss sich ganz klar ausmachen, wie wollen wir kommunizieren, wie gehen wir auch mit Konflikten um, wie kommunizieren wir Konfliktfälle, wie gehen wir damit um, dass wir es nicht persönlich nehmen? Wie wollen wir auch im Unternehmeralltag miteinander reden? Das ist, ich sehe ganz oft, wenn ich Nachfolgen habe, die so ein bisschen, ja, nennen wir es mal Krise oder wo so ein bisschen ein Knacks drin ist. Alleine schon zu sagen, dass Nachfolgegeneration, Abgebengeneration sich morgens für eine halbe Stunde auf eine Tasse Kaffee zusammensetzen und einfach nur drüber sprechen, so was steht heute an? Was ist gestern gelaufen? Worüber müssen wir uns abstimmen? Welche Auswirkungen das auf die Zusammenarbeit hat und wie das die Zusammenarbeit verbessert? Das sind manchmal ganz banale Dinge. Deswegen Kommunikation. Und zur Kommunikation gehört im weitesten Sinne auch, ja, macht euch selber im Vorfeld darüber Gedanken, was ist euch wichtig? Wie wollt ihr miteinander arbeiten? Werdet euch auch klar darüber, über die Rollen, die ihr habt und wie ihr eine gewisse Rollenvermischung vermeidet, das ist das, was ich eingangs sagte, dieses gegenseitige Verständnis schaffen. Nur wenn ich weiß, wie der andere tickt und warum der andere so tickt, dann kann ich auch damit umgehen, dass der im Gespräch auf einmal irgendwie hochrot anfährt und sagt, das sehe ich aber alles komplett anders. Weil ich meistens dann weiß oder im Nachgang nachvollziehen kann, welchen Triggerpunkt ich vielleicht aus Versehen betroffen habe, was zu diesem Resultat geführt hat. Von daher, das ist ganz wichtig. Und auch was ich allen mitgeben würde, ich packe das mal unter das Oberthema Veränderung. Also, was wir eben hatten als Nachfolger, nicht zu viel zu schnell ändern, sondern kommt erstmal ins Unternehmen rein, lernt das Unternehmen kennen. Und auch wenn ihr vorher als Kinder in den Ferien oder sowas immer wieder im Unternehmen drin wart, ihr kennt das Unternehmen nicht. Was du sagtest, du kennst es vielleicht auch nur aus der Vertriebsperspektive, wenn du vorher im Vertrieb warst. Lern das Unternehmen kennen, spreche mit den Leuten, verstehe die Prozesse, die Strukturen, die Abläufe. Und ganz wichtig, versteht Unternehmenskultur. Wie tickt das Unternehmen? Und spreche auch mit den Leuten, was würdest du verändern? Was sollten wir auf keinen Fall verändern? Und dann ganz bewusst an Veränderungen rangehen, die Mitarbeiter mitnehmen. Und auch erstmal mit banalen kleinen Sachen anfangen, damit die Mitarbeiter sehen, ah, hier verändert sich was. Das geht schnell, das wird zu Ende gebracht und das tut auch gar nicht weh.
Yeah.
Ne? Und genauso Veränderungen gehören für mich auch zu als abgebende Generation. Das hatten wir zum Beispiel bei uns auch in der eigenen Nachfolge. Wir investieren jetzt die letzten Jahre vor der Nachfolge nicht mehr. Sollen die Jungen das doch dann so machen, wie sie wollen? Das ist oft gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Die Nachfolgegeneration, auch wenn sie nicht im Unternehmen mit drin ist, in solche Entscheidungen mit einzubeziehen, absolut wichtig und richtig. Gar nichts zu machen, ist kontraproduktiv. Vor allem, man muss ja auch mal aus der Perspektive sehen, so ein Prozess kann ja auf der Zeitachse immer noch scheitern, der internen Nachfolge. So, und wenn ich dann ein Unternehmen habe, was einen riesen Investitionsstau hat und ich das Unternehmen verkaufen will, ich meine, das kannst du ja am besten sagen, das hat am Ende des Tages leider Gottes auch immer eine Auswirkung auf den Kaufpreis.
Ja, Kaufpreis, klar, bei uns.
Oder Attraktivität.
Ist vielleicht interessant, aber ich will meinen Kindern ja in eurem Fall eine Basis geben, mit der die erfolgreich weiterarbeiten können. Ja. Bei uns ist das dann, okay, klar, der Käufer, der sagt, ja, Kaufpreis ist halt niedriger. Ich weiß aber genau, welche Hebel ich ansetzen muss, um dann den Erfolg wieder zu steigern. Das ist ihnen dann zuzurechnen, dem Käufer. Aber in der Familiennachfolge bin ich es eigentlich meinen Kindern oder bin ich gegenüber meinen Kindern verpflichtet, das so weiterzuführen, wie es sein muss, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Ungeachtet dessen auch, wenn ich die Frage bekomme, hier soll ich nochmal investieren, wie gehe ich jetzt mit dem Unternehmen um? Ganz klar, mach weiter, volle Pulle, 100%, als würdest du es in 10 Jahren auch noch weiterführen wollen. Das ist immer die beste Alternative. Ja,
ja, absolut. Also bei uns zum Beispiel, man hat uns das, wir hatten nur noch ein grundsolides Unternehmen übernommen, aber aus der einen Perspektive, man hat auf einmal Stolpersteine im Weg liegen, die man da eigentlich nicht liegen haben will. Und wenn es einfach nur der Punkt ist, was ich auch bei vielen Mandanten sehe, wenn ein Unternehmen nicht kontinuierlich daran gewöhnt ist, dass sich irgendwas verändert, verbessert, dann verliert das ganz schnell diese Eigenschaft.
Ja.
Und wenn diese Eigenschaft erstmal weg ist, die wieder reinzubringen, ist schwer. Und damit erfüllt man den Kindern oder den familieninternen Nachfolgern dann eigentlich eher einen Bärendienst, als wenn man gesagt hätte, man zieht es weiter. Auch auf die Gefahren, dass die Kinder vielleicht irgendwann vor einem stehen und sagen, Papa, Mama, wie konntet ihr damals? Wir hätten es ja ganz anders gemacht. Ja, aber es ist jetzt, wie es ist. Macht das Beste draus.
Ja, ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort. Macht das Beste draus, aber wir geben euch eine gute Basis auch dafür, genau, dass ihr langfristig zufrieden seid und wir uns in der Familie dann auch wohlfühlen nach der Übergabe und langfristig darüber hinaus.
Genau.
Vielen Dank, Tim. Das war sehr interessant.
Ich danke dir.
Welche Aspekte man hier beachten muss und ja, ich wünsche dir und deinen Mandanten auch für die Zukunft viel Erfolg.
Ja, vielen Dank, ebenso. Und ich freue mich schon vielleicht aufs nächste Mal.
Ja, machen wir so. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.